Endlich mal
Hallo und grüß Gott. Wann und wo auch immer Sie uns gerade zuhören mögen, früh am Morgen, spät am Abend, im Auto oder in der Küche, seien Sie herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Lebe gut. Im Mittelpunkt heute die Themen Einsamkeit und Alleinsein. Wir wollen fragen, warum belastet es viele Menschen, allein zu sein? Wir wollen wissen, gibt es auch eine positive Seite der Einsamkeit und kann man lernen, gut alleine zu sein? Für Sie am Mikrofon ist heute Manuela Pfann. Wir sprechen heute über das Thema Alleinsein und über die Einsamkeit. Und zwar mit einer Frau, die sich damit ziemlich gut auskennt. Maria Annalenen lebt seit fast 30 Jahren alleine. Freiwillig, zurückgezogen als Eremitin. Und zwar auf einem alten Hof irgendwo zwischen Osnabrück und Bremen. Sie ist eine von rund 80 Einsiedlerinnen und Einsiedlern, die sich in Deutschland für diese Lebensform entschieden haben. Weil sie ihre Einsiedelei nur selten verlässt, sind wir jetzt über eine Videokonferenz mit Maria Annalenen verbunden und hoffen, die Leitung dorthin bleibt stabil. Einen herzlichen Gruß nach Norddeutschland. Schön, dass Sie da sind, Maria Anna.
Moin, Manuela Pfann.
Ja, Maria Anna, viele Menschen erleben das Alleinsein als bedrückend. Warum ist es für Sie etwas Schönes?
Ich denke, dass mein Anweg dazu, also die ganze Geschichte, die vor der Eremitage gewesen ist, mich zum einen daraufhin vorbereitet hat, zum anderen aber auch mir die Kostbarkeit des Alleinseins, der Einsamkeit sozusagen am Horizont hat aufschimmern lassen. Und das war so der letzte, der letzte Anstoß, mich für diese Lebensform dann zu entscheiden.
Und was genau ist denn das Schöne, wenn Sie dort draußen alleine leben?
Also zum nächsten Mal als allererstes die intensive und täglich sich erneuernde Verbindung zu Gott. Und natürlich, ich lebe in einer wunderbaren Schöpfung, also zu meinem am Rande meines Gelände, es ist ein ungefähr 500 Hektar großes Waldgebiet und das ist eine große Freude, mit der Schöpfung, mit dem, was mich umgibt, wirklich zu leben, umzugehen.
Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Einsiedelei. Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Wie lebt eine Eremitin heute im 21. Jahrhundert? Wie sieht es denn da aus bei Ihnen zu Hause?
Also zunächst einmal ist es ein altes Heuerhaus. Heuerhäuser waren kleine, einfache, sehr armselige Bauernhäuschen, die sozusagen für eine Familie zur Verfügung gestellt werden konnten. Die bekamen dann noch ein kleines Stückchen Land dazu, mussten dafür aber den Großbauern, das war hier eine sehr verbreitete Form des bäuerlichen Lebens, sozusagen 24 Stunden zur Verfügung stehen. Und dieses Haus habe ich nach 10 Jahren, wo ich vorher in einer Baracke gelebt habe, habe ich gefunden und habe mit vielen Freunden und so habe es ein bisschen hergerichtet. Und letztes Jahr haben wir sogar ein neues Dach bekommen, dann regnet es nicht mehr rein, das war sehr gut. Es ist ein kleines Haus mit einer kleinen Küche, mit einem kleinen Arbeitszimmer, einer noch kleineren Schlafkammer und einer alten Diele. Das ist der alte Stall, der auch noch nicht wieder fertig gemacht worden ist. Also da ist noch Chaos, da hausen meine Katzen. Und draußen ist ein großes Gelände, es ist ungefähr ein halber Hektar. Und der meiste Teil ist eingezäunt, weil ich habe eine kleine Ziegenherde, Zwergziegenherde. Und zum Haushalt gehören noch 2 Katzen. Ohne die kann man auf dem Land gar nicht leben, weil sonst wird man von Ratten und Mäusen aufgefressen. Und weil die Wölfe auch wieder näher kommen, habe ich seit letztem Jahr auch einen sehr großen Herdenschutzhund, der jetzt zurzeit auch draußen bei den Ziegen ist, weil sonst hätten wir keine Ruhe hier bei dem Interview.
Und wo liegt denn Ihr Haus? Liegt es am Waldrand oder wie muss ich mir das vorstellen? Findet man Sie oder Ja, leben Sie ganz einsam, weit weg von jedem nächsten Dorf?
Ja, also die nächsten Dörfer sind alle ungefähr 5 oder 6 Kilometer weit weg. Aber ich habe natürlich Nachbarn, Bauern. Und die kennen mich inzwischen. Ich bin jetzt an diesem Ort bin ich 18 Jahre. Vorher war ich 12 Jahre woanders. Und ich kenne inzwischen natürlich die Menschen, die um mich herum leben. Und die kennen vor allen Dingen auch mich.
Wie sieht denn so ein Tag einer Einsiedlerin aus? Können Sie ausschlafen und aufstehen, wann Sie wollen? Machen Sie dann, was Sie Lust haben? Oder wie sieht es bei Ihnen aus?
Nein, weil der wichtigste Raum, den habe ich vorhin gar nicht erwähnt, der wichtigste Raum ist natürlich meine kleine Kapelle. Das heißt, der Bischof von Osnabrück hat mir erlaubt, eine einzurichten und hat sie auch eingeweiht. Und da beginnt der Tag. In der Regel im Sommer 5:30, 6:00. Jetzt im Winter, wo es sehr spät erst hell wird, meistens 6:30, 7:00. Und das Erste, was ich mache, ich stehe auf, ziehe mir was über und gehe in die Kapelle. Dann gibt es ein kurzes Morgengebet als Einstieg in den Tag und vor allen Dingen als klare Ansage, was das Wichtigste ist am Tag. Dann stehen da, wie gesagt, 2 Katzen, 1 Hund und 9 Ziegen und wollen auf jeden Fall sofort Futter haben. Und das muss ich dann erstmal alles machen. Zwischendurch kriege ich einen schnellen Kaffee. Und dann gibt es mit dem Hund einen kleinen kurzen Gang. Und danach ist dann ein zweiter Kaffee und dann ist Zeit für die Kapelle. In aller Ruhe, ich bete die Laudes, mache ein bisschen Schriftbetrachtung, je nachdem, was so anfällt. Und dann ist Arbeitszeit. Das heißt, im Moment habe ich keine aktuellen Projekte. Ich habe aber letztes Jahr 4 Bücher geschrieben, das war ein bisschen viel. Und dann ist mittags wieder eine Pause. Das heißt, ich gehe in die Kapelle, habe eine kurze Zeit, ich bete die Mittagshore. Und da ich eine schlechte und eine faule Köchin bin, vor allen Dingen, gibt es anschließend ein ganz kurzes Mittagessen. Und dann ist ein Gang mit den Ziegen übers Gelände angesagt. Das heißt, die können frei laufen. Ich lasse sie aus dem Gehege raus. Ich gehe mit denen, mit dem Hund, einfach über das ganze Gelände. Sie können fressen. Anschließend ist für mich dann wieder Arbeitszeit, was dran ist. Mittags ist dann ein längerer Gang mit dem Hund. Anschließend ist die Vesper und dann ein kurzes Abendessen. Und in der Regel ist abends dann immer noch Schreibtischarbeit. Und das Ganze wird dann beendet mit einem Gebet, mit einem Nachdenken, was ist am Tag gewesen. Und dann gehe ich ins Bett. Und so ist jeder Tag. Und die meisten Leute sagen immer, es ist ja furchtbar langweilig. Aber für mich ist es ein permanentes, intensives Weiterwachsen, Weitergehen in den inneren Bereich. Und ich denke, das ist etwas, was ich niemals aufgeben würde.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Sie diese Struktur auch brauchen, wenn Sie alleine leben. Sonst wird es wahrscheinlich beliebig so ein Tag.
Ja, das ist sicherlich eine Gefahr. Und so eine Struktur, auch wenn es für viele sich manchmal schwierig anhört, dass ich also immer so früh aufstehe und so. Aber erstens stehe ich gerne früh auf. Und es ist wichtig, damit man sozusagen diesen inneren Weg, den man als Eremit gehen will und auch gehen soll, überhaupt gehen kann. Und dazu braucht es eine ganz klare und einfache Struktur, nichts Kompliziertes. Und mein Tagesablauf hat sich jetzt inzwischen ja fast 30 Jahre lang eingeübt und er ist mir sehr lieb und ich würde ihn niemals ändern.
Warum sind Sie denn überhaupt in die Einsiedelei gegangen oder wie sind Sie dahergekommen an diesen Ort? Was haben Sie gesucht?
So viel Zeit haben wir nicht, dass ich das alles erzähle, aber es ist ein langer, langer Weg gewesen. Ich habe eine sehr extreme Bekehrung gehabt in Venezuela. Ich habe dort gelebt mit Freunden und danach, als wir wieder zurück waren in Deutschland, habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt mit dieser Erfahrung? Und dann ist erst einmal der Eintritt in die katholische Kirche ein erster Schritt gewesen. Das heißt, ich war vorher evangelisch, aber nicht gläubig. Und dann habe ich in 2 Ordensgemeinschaften sozusagen ausprobiert, ist das mein Weg? Hatte aber am Anfang eine wirklich hervorragende Klarissin als Novizenmeisterin, die mir dann gesagt hat, also ich glaube, du hast so ein bisschen eine Einsiedlerberufung. Und habe das dann versucht irgendwie klar zu kriegen, aber irgendwann war der Punkt, wo ich sagte so, entweder du versuchst das jetzt oder du vergisst diesen Gedanken. Oh, und dann habe ich 1994 einfach mir eine Baracke gesucht, in einem Dorf hier in der Nähe und habe einfach angefangen.
Wie alt waren Sie damals? 94?
28.
Okay, dann waren Sie noch relativ jung, als Sie gespürt haben, wohin es gehen soll. Würden Sie sich im Nachhinein tatsächlich als Berufung sehen, der Weg als Eremitin?
Ja, absolut.
Viele Menschen leiden ja, wenn sie allein sind. Und das ist ja während der Corona-Pandemie ganz deutlich geworden. Warum glauben Sie denn, ist es so, dass die Menschen darunter so leiden?
Alleinsein oder Einsamkeit, und für mich sind diese Begriffe synonym, ich trenne das nicht, hat für viele Menschen auch etwas mit Konfrontation zu tun. Das heißt, wenn ich allein bin und mich nicht ablenke, dann kommen Wünsche hoch, dann kommen Gedanken hoch, die mich belasten, dann kommen sehr viele Dinge mir auf einmal ins Gedächtnis, ins Gemüt, wie man so sagt, die mich belasten. Und dann ist natürlich ein Ausweichen immer sozusagen der beliebteste Weg, damit fertig zu werden. Das ist aber meiner Meinung nach etwas, was die ganze Problematik noch verstärkt. Ich rate Menschen, und ich hatte in der Corona-Pandemie extrem viele Anrufe, weil genau diese Menschen natürlich dann gesagt haben, ich rufe jetzt eine Eremitin an, die wird mir ja schon sagen, was ich machen soll, so ungefähr. Und ich rate dann immer, wirklich sich ganz bewusst einmal am Tag, wenigstens für eine Viertelstunde, möglichst aber eine halbe, sich konkret hinzusetzen, alleine wirklich das wahrzunehmen und zu spüren, ich bin wirklich allein. Und dann sich zu merken, aufzuschreiben, zu malen oder wie auch immer sich zu merken, was kommt denn da hoch? Vielleicht Erinnerungen an früher oder gerade der Krach mit der Nachbarin. Oder die Angst vor einer Krankheit oder die Angst vor den Job zu verlieren oder was auch immer. Aufschreiben und sich da in aller Ruhe mit beschäftigen, und zwar aus einer sozusagen anderen Perspektive als dem hektischen Verdrängen. Und das ist etwas, was dann langsam deutlich macht, und das ist ein längerer Weg, das geht nicht innerhalb von 4 Wochen, das sage ich gleich dazu, das ist ein längerer Weg, um bei sich selbst anzukommen. Und das ist der spannendste Weg überhaupt, denn das ist das, was meine Erfahrung auch ist. Nicht nur, dass ich bei mir ankomme, sondern dass mir in zunehmendem Maße im Laufe der letzten 30 Jahre bewusst geworden ist, wenn ich bei mir ankomme, dann merke ich auch, dass Gott in mir gegenwärtig ist und ich komme bei ihm an. Und das ist das größte Glück für mich und ich denke eigentlich für alle Leute, das man eigentlich erfahren darf.
Es ist also so, wie es aus der Geschichte bekannt ist, dass Eremiten und Eremitinnen gefragte Ratgeber sind. Das heißt, die Leute haben sich bei ihnen gemeldet per Telefon, per E-Mail, und sie wohnen also nicht dauerhaft immer allein, sondern sie haben Kontakt zu Ratsuchenden.
Ja, natürlich, sicher. Ich muss ja auch einkaufen, ich muss auch mal zum Arzt, ich gehe in die Kirche. Also ich lebe hier nicht auf einem fernen Planeten, sondern natürlich unter Menschen. Und da ich im Internet stehe mit Telefonnummer, war das in der Corona-Pandemie wirklich in der Woche, ich weiß nicht, 3-4 Mal, wirklich für mehr als 2-3 Stunden, dass ich am Telefon gesessen bin. Das ist normal, nicht normal. Ne? Also das war jetzt wirklich eine Ausnahme. Aber natürlich kommen auch Menschen zum Gespräch. Oder es kommen Menschen, die sagen, also können Sie mal zu uns, zu der KfD kommen, wir brauchen mal einen Vortrag von Ihnen oder irgendwie sowas. Und damit muss ich ja auch irgendwie mein Geld verdienen. Denn ich lebe nicht von Luft und Liebe allein, sondern ab und zu brauche ich auch eine Schnitte Brot und meine Ziegen brauchen Heu und mein Hund und meine Katzen brauchen auch Futter. Und das muss ich kaufen.
Mhm. Mit welchen Anliegen sind denn die Menschen hauptsächlich zu Ihnen gekommen in den letzten 2 Jahren?
Also das ist sehr unterschiedlich. Aber im letzten Jahr war es wirklich so, dass Menschen mich angerufen haben und haben gesagt, ich bin im Lockdown oder ich habe Corona, ich muss zu Hause bleiben und ich gehe die Wände hoch. Das ist ja wie isolationshaft und die waren wirklich teilweise so panisch, weil sie zum Beispiel nie gelernt hatten, mit einer solchen Situation umzugehen. Ist natürlich auch schwierig, wann hat man sowas schon? Und dann kommt die Bandbreite von Ärger mit dem Kollegen im Job bis Liebeskummer, alles. Alles, was man sich vorstellen kann.
Wie war es denn bei Ihnen selber? Haben Sie schon immer allein sein können oder mussten Sie das auch lernen?
Also ich bin immer schon früher gerne alleine, zum Beispiel, ich bin sehr leidenschaftlich geritten, dann bin ich also stundenlang durch den Wald gegangen, ich bin auch viel gewandert früher alleine und habe teilweise auch manchmal dann einfach im Wald geschlafen, wenn ich nicht mehr wieder zu Hause ankam, oder bin viel alleine in Urlaub gefahren, zum Beispiel auf Reiterhöfe und dann ganze Woche da geblieben. Und von daher war das für mich jetzt nicht so eine Wahnsinnsumstellung. Aber natürlich, da ich früher nicht gläubig war, waren das nochmal andere Voraussetzungen dieses Alleinseins.
Waren Sie früher ein Einzelkind oder hatten Sie Geschwister?
Nein, ich habe Geschwister. also ein Bruder, das heißt, da waren auch noch zwei Mädchen vor mir, die sind aber leider sehr früh gestorben. Und meine Geschichte oder mein Weg ist ein bisschen ja ein Zickzackweg gewesen. Also mein Bruder hat hier eine Weile nicht mitgehen können und wir haben uns sehr auseinandergelebt und das hat sich leider oder Gott sei Dank nicht weitergeführt. Also wir haben inzwischen einen wunderbaren Kontakt wieder und das sind Dinge, die der besucht mich natürlich auch. Ne? Und das ist auch für einen Eremiten durchaus okay.
Sie haben ein Tagebuch geschrieben über Ihren Tagesablauf, über das Eremitinnen-Dasein. Und da steht aber auch, dass es Ihnen durchaus manchmal schwerfällt, aufzustehen, wie vielen anderen Menschen auch. Und Sie beschreiben das mit den schönen Worten: Ich gehe zurück ins Bett und ziehe die Decke über den Kopf. Manchmal reicht die Sonne im Herzen einfach nicht aus. Was tun Sie dann, wenn Sie an so einem Morgen aufwachen und merken, ich schaff's heute einfach nicht?
Ich habe keine Chance, liegen zu bleiben, weil entweder kommt ein Kater Max und sitzt auf meiner Brust und sagt, aufstehen, Frühstück. Oder Cora fängt an zu jaulen und sagt, ich will jetzt unbedingt raus, ich muss dringend pinkeln. Also von daher, ich habe gar keine Chance. Aber die Szene, die Sie da beschreiben, es war eine unglaubliche Regenzeit und es versank hier alles im Schlamm. Und da habe ich gedacht, so Leute, ich habe keine Lust, bei diesem Wetter schon wieder aufzustehen. Aber das hat nur 10 Minuten gedauert, weil dann musste ich aufstehen, weil die Tiere kamen.
Aber Sie kennen das Gefühl, dass es schwer sein kann morgens.
Ja, natürlich, sicher, klar. Oder wenn ich zum Beispiel ausgemistet habe, 2 Tage lang, dann tun die Knochen so weh, dann muss ich mich zwingen, dass ich morgens aufstehe, dann würde ich auch lieber bis 10 Uhr liegen bleiben. Aber das geht eben nicht.
Sie zitieren in Ihrem Buch auch den bekannten Hirnforscher Manfred Spitzer, der über die Einsamkeit geschrieben hat. Und der sagt oder schreibt, Einsamkeit erlebt jeder von uns und man sollte sie nicht als Nebensache abtun. Sie kann jeden befallen, jung und alt, Mann und Frau, arm und reich. Und langfristig bringt sie uns um. Sie sind da jetzt schon fast 30 Jahre in der Einsiedelei und Sie leben noch. Spricht denn Manfred Spitzer von einer anderen Einsamkeit oder sieht er die Einsamkeit jetzt nur ausschließlich negativ?
Also ich habe das Buch gelesen. Erstens mal, er hat keinen Eremiten gefragt, sonst hätte er vielleicht anders geschrieben. Und ich denke, dass er es ausschließlich negativ sieht. Und er hat natürlich recht, Menschen, die nie lernen oder gelernt haben mit Einsamkeit, mit wirklicher schrecklichen Einsamkeit, wo wirklich kein Mensch da ist, der mir zuhört, der mich mal in den Arm nimmt oder so, das kann schon wirklich lebensgefährlich sein. Aber ich hätte mir von ihm eigentlich gewünscht, dass er dann wenigstens noch einen Anhang dazu packt zu dem Buch, wo er zeigt, wie man zum Beispiel lernen kann, mit Einsamkeit umzugehen. Positiv.
Wie würden Sie es denn schreiben, wenn Sie das schreiben könnten, dieses Kapitel? Wie kann man positiv mit Einsamkeit umgehen?
Also zum einen ist es wirklich so, sich diese Einsamkeit wenigstens einmal täglich, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, ganz konkret bewusst zu machen und sehr, sehr genau zu hören, zu spüren, wahrzunehmen, was läuft da in mir ab. Dann lernt man mit der Zeit auf sich selbst wesentlich stärker zu achten. Und das bedeutet, ich lerne mich selber kennen und dann merke ich auch, wo ich meine Einsamkeit zum Beispiel selber verstärke. Wo ich Wege nicht wahrnehme, wo ich aus ihr herausgehen könnte oder wo Möglichkeiten wären, diese Einsamkeit nochmal anders anzugehen oder anders auch anzusehen. Und das sind Dinge, die wir Eremiten natürlich mehr oder weniger täglich tun. Auch ich, wenn ich in der Kapelle bin, ich bete nicht nur fromm irgendwelche Texte, sondern ich bin still und höre auf mich selbst, was in mir läuft, was in mir passiert. Und das sind Dinge, die führen aus dieser negativen Einsamkeit auf Dauer heraus. Ist aber ein langer Weg und man sollte ihn nicht unbedingt ohne eine vernünftige geistliche Begleitung gehen.
Sie schreiben auch oder Sie sagen, dass die Einsamkeit im Grunde letztlich frei macht und öffnet. Meinen Sie das damit?
Zum Beispiel, ja. Nicht nur öffnet, sondern ich lerne mich selber kennen. Und jeder Mensch, egal wie er sich am Anfang findet, lernt, wenn er sich so lernt, selber kennenlernt, merkt, dass er, vor allem wenn er gläubig ist, dass da jemand ist, der ihn vorbehaltlos annimmt und liebt, nämlich Gott. Denn dieser Gott ist in uns gegenwärtig und er will nicht, dass wir unter Einsamkeit leiden, sondern möchte, dass wir ein volles und reiches Leben haben. Und der Weg dazu könnte über so eine Form der Wahrnehmungsschulung durchaus gehen.
Sie brauchen also schon den Gott, um sich nicht einsam zu fühlen?
Also Gott ist immer da. Ich brauche ihn nicht, sondern er braucht mich. Er braucht mich, damit ich ihn zum Beispiel verkünde in so einer Sendung wie heute.
Sie haben vorher gesagt, man sollte sich nicht ohne Begleitung auf diesen Weg machen. Wohin gehen Sie denn, wenn Sie Sorgen haben oder wenn Sie nachdenken oder an Ihre Grenzen kommen?
Ich habe einen geistigen Begleiter von Anfang an. Also inzwischen sind es verschiedene gewesen, weil leider einige gestorben sind. Am Anfang hatte ich sehr viele Jesuiten. Das war eine hervorragende Beziehung immer. Es war außerordentlich hilfreich. Und ohne so einen geistigen Begleiter sollte man in einer Einsiedelei nicht leben. Das ist eine wichtige Hilfe.
Wie muss ich mir das vorstellen? Was macht der geistliche Begleiter mit Ihnen? Was zeigt er Ihnen auf oder wie reflektiert er Sie und Ihr Leben?
Also wir haben in verschiedenen Abständen, im Moment sind es immer so alle 4 bis 6 Wochen, kommt er hier hin, dann haben wir ein längeres Gespräch. Ich erzähle, was passiert ist. Ich mache mir immer Notizen so ab und zu in der Woche, was gewesen ist. Ich erzähle, wo ich zum Beispiel ein Problem habe oder wo mir was schwer gefallen ist oder wo ich daneben gehauen habe. Das kommt ja auch schon mal vor. Und dann versuchen wir, dem auf den Grund zu gehen. Das heißt, warum ist das passiert? Warum hast du das gemacht? Warum belastet dich dieses oder jenes? Wo gibt es einen Weg, damit anders fertig zu werden? Und so. Und das sind immer sehr gute, sehr wichtige Gespräche.
Sie sind jetzt, glaube ich, 66 Jahre alt, wenn ich es recht weiß.
Ja.
Und werden langsam älter, weil Sie gerade sagten, Belastungen. Fällt Ihnen denn das Eremitinnen-Dasein jetzt zunehmend schwerer? Auch die körperliche Arbeit auf dem Hof?
Nein, also gut, das Ausmisten, da hoffe ich, dass ich jetzt ein paar tatkräftige Firmlinge dafür begeistern kann, weil das schaffe ich nicht mehr. Aber ansonsten, ich merke, dass ich nicht mehr so viel mache, das merke ich schon. Und ich brauche ein bisschen mehr Ruhe, das merke ich auch. Aber ich denke, das ist normal, wenn man 66 ist.
Wie stellen Sie sich denn das Leben künftig auf dem Hof vor? Also sind Sie da, bis Sie 80, 90, 100 sind?
Schön wäre es, ja. Aber das weiß ich nicht. Ich muss es drauf ankommen lassen. Der Hof gehört ja nicht mir, sondern das ist ein Förderverein, Klausenkapelle St. Anna, der sich gebildet hat vor 15 Jahren oder so. Und der vor einiger Zeit, vor 5, 6 Jahren, hat er das Ganze kaufen können. Von daher, ich darf hier leben, ich darf hier auch arbeiten, ich darf hier sein. Aber wenn ich einmal nicht mehr da bin, dann hoffe ich natürlich, dass dieser Ort weiter genutzt wird. Das heißt, dass ein junger Eremit sozusagen meinen Platz dann einnimmt. Und wenn ich Glück habe, zieht er so mich Alte dann noch so ein bisschen ein paar Jahre mit durch, bis ich dann verschwinden darf. Aber das sind natürlich Dinge, die ich wohl überlege, aber wie es genau läuft, das weiß ich nicht.
So wie ich Sie höre und verstehe, habe ich das Gefühl, dass Sie sehr zufrieden mit sich und der Welt sind. Gibt es denn trotzdem irgendwas, das eine Eremitin aus der Ruhe bringen kann?
Oh ja, eine ganze Menge. Also einmal natürlich die großen weltpolitischen Querelen, also Ukraine oder Iran. Da sitze ich schon in der Kapelle und bin manchmal wirklich am Weinen, weil mich das sehr belastet. Denn ich kann zwar beten dafür, aber beten ist nicht unbedingt immer so eine Soforthilfe bei Menschen, die so gequält werden oder so verfolgt werden wie im Moment. Dann wünsche ich mir bei meiner Kirche, bei meiner katholischen Kirche, dass sich der synodale Weg durchsetzt, weil den finde ich wirklich gut. Ich stehe da voll hinter. Aber ansonsten ist es schon so, dass ich merke, auch hier, wenn ich mitbekomme, dass zwischen Nachbarschaften Streit ist, richtig böser Streit ist, dass ich dann nicht nur dafür bete, sondern dass ich auch sozusagen über meine Kanäle sage, wenn ihr jemanden braucht, der euch mal zuhört, dann kommt bitte vorbei. Denn ich bin hier bekannt wie ein bunter Hund natürlich in der Zwischenzeit. Und das hat manchmal schon ein bisschen was geholfen. Mhm.
Haben Sie denn trotz Ihres, ja, ich glaube, wie gesagt, zufriedenen Lebens einen Traum oder wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das denn?
Ein Wunsch frei, oh ja, den habe ich. Und zwar, ich bin vor einigen Jahren auf eine Stiftung gestoßen, Schulwälder gegen den Klimawandel in Hannover. Und das wäre etwas, das würde ich sofort machen. Und zwar ein Stück Grünland kaufen, vielleicht hier in der Nähe, und mit den Grundschulen hier in der Umgebung einen Wald pflanzen. Ein Plenterwald, das heißt ein Wald, der den natürlichen Bewuchs ein bisschen imitiert, also verschiedene Sorten, verschiedene Altersstufen. Und zwar mit der dritten und vierten Klasse und Lehrern und Eltern dann meinetwegen die Bäume pflanzen. Und ein halbes Jahr später mit der ersten und der zweiten Klasse alles mit Krokussen und Traubenhyazinthen und Buschwindröschen vollpflanzen. Das wäre sowas, da hätte ich nochmal so richtig Lust zu. Aber dafür fehlt mir ungefähr, glaube ich, 500.000. Und die ist gerade leider nicht in Sicht.
Sie haben gerade die Kinder und Jugendlichen angesprochen, mit denen Sie das Projekt gern machen würden. Haben Sie denn einen Rat für junge Leute aus Ihrer Erfahrung, einen Rat fürs Leben?
Auf jeden Fall. Jeden Tag mindestens eine Viertel oder eine halbe Stunde sich hinsetzen, Musik aus, Handy aus, Stille. Einfach nur da sitzen und sich selber wahrnehmen. Auch wenn das vielleicht manchmal hart ist oder schwierig oder unangenehm. Aufschreiben, was mir auffällt an mir selber, nicht an den anderen, sondern an mir selber. Und damit lernen zu leben. Und das sozusagen, wenn der Mensch, der junge Mensch gläubig ist, das versuchen mit dem Gebet zu verbinden, mit einem kurzen Gebet, muss nicht lange dauern. Aber sich so auf den Weg begeben, zu einem Menschen zu werden, der mit sich selbst nicht irgendwie selbstzufrieden ist, sondern im Einklang ist. Das würde ich jedem jungen Menschen empfehlen.
Ja, schöner Ratschlag. Dazu passt unsere Schlussfrage, zu der wir jetzt kommen. Unser Podcast trägt ja den Titel »Lebe gut«. Wir allen unseren Gesprächsgästen stellen wir auch Ihnen die Frage, wenn Sie an diesen Wunsch »Lebe gut« denken, was bedeutet das für Sie aus Ihrer Perspektive als Eremitin?
Mit Gott versuchen im Einklang zu leben, trotz Schwierigkeiten, trotz vielleicht sogar Bedrohung, trotz Dingen, die einem querschießen, aber mit diesem Gott im Einklang zu leben, und zwar wirklich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 12 Monate im Jahr, einfach immer. Und daraufhin sozusagen eine Ausstrahlung für die anderen Menschen sein oder entwickeln oder weitergeben, wie auch immer. Das muss nicht im persönlichen Kontakt sein, dass sie auf einen ähnlichen Weg, der ihnen genehm ist, der ihnen passt, der für sie gut ist, gelockt werden. Das wäre für mich das Lebe gut.
Ja, einsam, aber nicht allein, so lautete der Titel unseres Podcasts heute. Wir schicken einen ganz herzlichen Dank in die Klause irgendwo zwischen Osnabrück und Bremen. Dort waren wir verbunden mit der Einsiedlerin Maria Anna Lehnen. Sie hat uns erzählt, wie sie lebt, warum es auch ihr manchmal schwerfällt, morgens aufzustehen und dass Einsamkeit und Stille wichtig sind. Denn nur dann können wir unsere eigenen Schwächen und Defizite wahrnehmen und annehmen. Vielen Dank, Maria Anna Lehnen, dass Sie da waren, und alles Gute Ihnen und den Tieren.
Danke, gleichfalls.
Das war für heute unser Lebe gut Podcast. Wir sind jeden Monat neu für Sie da, immer am letzten Sonntag. Am besten abonnieren Sie uns, damit Sie nichts versäumen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, geben Sie uns eine gute Bewertung. Für Fragen und Anregungen erreichen Sie uns über podcast@schwabenverlag.de. Adieu und leben Sie gut. Stille Momente im Advent wünscht Ihnen Manuela Pfann.